Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Heute wieder mit einem Special Interview Gast, denn wir haben bei uns 99, der im deutschen Finale antreten wird mit Love on a Budget. Heute dürfen wir dich aber Daniel nennen, ne? Das haben wir schon im Vorfeld geklärt.
Moin, freut also mich sehr, euch zu sehen heute, dass es geklappt hat. Und ich begrüße alle, die gerade zuschauen und hoffe, euch geht's gut.
Schön, dass du das schon machst. Das wollte ich dir jetzt auch machen. Genau, also willkommen an alle, die zugucken. Wie gehabt, wenn euch was ein- und auffällt, schreibt gerne auch in die Kommentare. Dann versuchen wir, die Fragen noch einfließen zu lassen. Und ich freue mich natürlich auch wie immer, dass ich das Interview nicht alleine machen muss, sondern dass mein lieber Q-Blogger Peter auch dabei ist. Hallo Peter.
Hey Benny, hey Daniel.
Moin Peter.
Hallo liebe ESC-Kompakt-Zuschauerinnen und Zuschauer.
So, Peter, und dann steigst du auch direkt ein, oder? Würde ich vorschlagen.
Ja, ich steige ein, indem ich einmal kurz darauf hinweise, dass ich wieder naschen werde.
Ja. Lass es dir schmecken.
Die neue Popmix, also passend zum ESC, die Popmix-Mischung unseres Partners Katjes. Der vieles von dem, was wir so auf ESC Kompakt und darüber hinaus machen, möglich macht. Daniel. Ich habe den gesamten Nachmittag, als ich hier im Büro gearbeitet habe, deine Spotify-List random auf Powerplay gehabt. Was bedeutet, ich kann jetzt schon viele deiner Songs spontan mitsingen und habe auch schon zwei Lieblinge.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ich auch.
Soll ich die jetzt sagen?
Ja. Gerne, ja, total.
Also bei allem bin ich natürlich inspiriert auch durch das Storytelling auf TikTok, was du gemacht hast, und auf Insta zu Only Movies. Das ist, und dann tatsächlich, aber das ist, da ist schlecht natürlich auch mein ESC-Herz höher, Love on a Budget. Und damit,
das freut mich, ja.
Lass uns auch, ja, ich habe da auch eine Geschichte hinter. Ich habe ja, als die 8 Songs veröffentlicht waren, hat ja unser Co-Blogger Flo sofort eine Playlist angemacht, und da habe ich natürlich die Playlist dann immer wieder gehört. Und Flo, danke übrigens nochmal, dass du, der macht ja so großartige Playlists. Ich komme schon wieder jetzt quatschen, Entschuldigung.
Peter, ich werd schon ganz nervös hier. Du musst jetzt die erste Frage stellen.
Daniel, ich erzähle dir später davon. Jetzt erstmal, erzähl mal, wie es dir seit der Veröffentlichung, dass du beim deutschen Finale dabei bist, ergangen ist.
Oh, mir geht's gut, muss ich sagen. Ich bin, es ist Sonntag, ich komme gerade von meiner Omi. Es gab Hackbraten mit Kartoffeln und Rotkohl. Deswegen geht's mir sehr gut auf jeden Fall.
Meine Omi lebt also auch in Hamburg.
Genau, die ist so die wichtigste Person in meinem Leben. Die besuche ich jede Woche am Sonntag. Das ist so eine schöne Tradition, die einen so ein bisschen die Nervosität nimmt. Und tatsächlich ist dieser Gedanke, dass sie dann irgendwann mal, weil ich mache jetzt Musik professionell, seitdem ich 18 bin, und ich besuche sie halt immer jede Woche, und das, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber die Frau ist 93, und wenn man da sagt, irgendwie, ich bin im Musikgeschäft irgendwie tätig als Produzent und Songwriter, die versteht das eigentlich überhaupt nicht, was das ist, irgendwie so, was man da den ganzen Tag macht. Und sie ist natürlich total durchgedreht, als ich ihr dann erzählt habe, du kannst mich tatsächlich dann im Fernsehen sehen, und das ist für mich echt ein inneres Blumenpflücken, weil das ist einfach ein großer Traum, der wahr geht, und mir geht's sehr gut seitdem, muss ich sagen.
Wie sind so die Eindrücke auf dich so der ersten Tage gewesen? Hat sich was fundamental verändert? Also mir geht es genauso wie deiner Omi. Was machst du den ganzen Tag und was hat sich daran verändert?
Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich sehr an dem ESC-Prinzip der Auswahl sehr gut finde, ist, dass es sehr Step-by-Step ist. Also man bewirbt sich, dann gibt es, es wird auch öffentlich gemacht, hattet ihr auch gepostet, über, ich glaube, 700 Leute haben sich beworben. Und dann fragt man sich, bin ich jetzt in der nächsten Runde? Und dann kommt man in die nächste Runde und dann ist man unter den letzten 40 und dann hofft man auf diesen einen Anruf und ist eigentlich die ganze Zeit dazwischen so irgendwie natürlich auch aufgeregt und fragt sich, ob jetzt eine Runde weitergeht. Und wenn es dann tatsächlich so weit dann ist, merkt man, es ist eigentlich dieses Step-by-Step-Prinzip, dass sich das weiter durchzieht eigentlich so durch diese Eurovision-Geschichte jetzt. Weil jetzt haben wir nun mal diese Riesenshow, aber das große Ziel ist natürlich dann nach Malmö zu gehen. Und das ist halt der nächste Schritt. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass ich auf dem Weg dahin, weil es nun mal so aufregend ist, halt versuche, extrem entspannt zu bleiben, irgendwie einfach weiterhin, wie jetzt gerade, irgendwie ins Studio zu gehen und Musik zu machen, weil das mache ich mein ganzes Leben lang schon. Ich glaube, ich sollte jetzt nicht damit aufhören, auf jeden Fall. Das ist so mein Weg, damit umzugehen.
Wie würdest du jemanden, der dich noch nicht kennt, beschreiben, wer du bist, was du machst?
Ich würde sagen, dass ich ein ziemlich entspannter Mensch bin, der ziemlich viele verrückte Ideen hat, die er versucht aufs Papier zu bringen und darüber einen Song zu schreiben. Ich bin ein Mensch, der ziemlich ehrlich ist, deswegen versuche ich auch, dass meine Musik oft das, was in meinem Leben passiert, gut widerspiegelt. Und ich bin wirklich jemand, der den meisten Menschen tierisch auf den Sack geht, weil ich den ganzen Tag singe, den ganzen Tag irgendwie, meine innere Ruhe zu bewahren, auf einer Gitarre rumklimper. Ich mache tatsächlich wirklich den ganzen Tag nichts anderes, weil ich komme tatsächlich aus einer Musikerfamilie. Beide meine Eltern sind Musiker und daher zieht sich das wirklich wie so ein roter Faden durch mein komplettes Leben durch.
Was machen deine Eltern in der Musikwirtschaft, in der Musikszene?
Mein Vater ist tatsächlich klassischer Musiker. Der ist bei den Hamburger Sinfonikern in der Leishalle. Und meine Mutter ist bei den Musicals tatsächlich. Die ist gerade bei der Eiskönigin am Stage-Theater an der Elbe. Oh. Da spielt sie Flöte. Genau, mein Vater ist Bratschist, meine Mutter Flötistin.
Cool.
Ja, cool.
Ja, das war ihnen eine Traumkindheit auf jeden Fall. Stand alles rum, Bandkeller, Studio auf dem Dachboden. Das war echt tolle musikalische Spielwiese, auf jeden Fall.
Spielst du mehrere Instrumente?
Tatsächlich, wie gesagt, gerade ich habe so einen Keller gehabt, wo wirklich alles rumstand, Schlagzeug. Mein Bruder und ich waren eine Kinderzimmerband tatsächlich. Wir haben halt irgendwie irgendwann, hieß es von unseren Eltern, ihr sollt klassische Instrumente erstmal lernen. Da habe ich Geige gespielt und dann irgendwann fing ich an, so eine Musik zu hören. Jimi Hendrix und Beatles und Eagles, Pink Floyd, all sowas. Und dann fingen wir an, unsere Band zu gründen. Und dann kam E-Gitarre, Klavier, E-Bass. Irgendwann hatte ich auch noch Lust auf Big Band. Da habe ich Trompete angefangen und es war halt irgendwie... Ob ich das alles profimäßig beherrsche, das müssen die Profis, wie gesagt, wissen. Aber ich hau auf allem rum, bis der Arzt kommt, auf jeden Fall. Und es macht sehr viel Spaß.
Ich muss da mal nachfragen zu den Namen, die du gerade genannt hast. Die dekorieren ja auch die Wand deines Schlafzimmerstudios, wenn ich das richtig aufgenommen habe bei TikTok. Wonach hast du die Cover ausgesucht? Nach der Musik oder nach dem Artwork? Weil da sind ja ikonische Cover dabei.
Definitiv. Ich freue mich sehr, dass dir das aufgefallen ist, weil das ist tatsächlich meine musikalische Inspiration, die da an der Wand hängt und auch so die tägliche Motivation, um irgendwie zu versuchen, da irgendwie ranzukommen. Es ist so, dass das geplünderte Plattenregal meines Vaters ist tatsächlich, dass ich irgendwie...
Schönen Gruß, tolle Auswahl.
Ich bin da auch auf jeden Fall. Also da findet man für die, die es nicht... Doppelt. Es ist so, oder? Das sind wirklich, also da hängen halt irgendwie für die Zuschauer, die jetzt mich noch nicht bei TikTok oder Instagram gesehen haben, da hängt halt irgendwie wirklich Beatles, Stones, Ray Charles, Eagles, all sowas auf jeden Fall, Led Zeppelin, all das, was mich eigentlich das Beste von den 50s bis zu den 80s.
Eigentlich Pet Shop Boys, Pet Sounds.
Beach Boys.
Ganz groß.
Genau.
Oder was mich
auf jeden Fall.
Das Album von Marvin Gaye, das ist natürlich auch großartig.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich muss dazu sagen, Peter hat sich ganz offensichtlich gestern sehr frühzeitig auf dieses Interview vorbereitet und ich bekam dann so ständig irgendwelche Screenshots per WhatsApp, weil Peter so begeistert war von deiner Musikauswahl und Musikinspiration und so. Genau, da hast du ihn sehr mit beeindruckt auf jeden Fall.
Das freut mich, das freut mich. Ich, ja, da bin ich sehr froh drüber.
Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du dir ja ein Platten- beziehungsweise Artist-Logo sogar auf den Arm tätowieren lassen, ne?
Es ist tatsächlich so. Das ist, und zwar ist das Prince. Ist schon ein ganz schönes Statement, das weiß ich, aber eigentlich ist es der 1999, die auch mich zu meinem Artist-Name gebracht hat, weil das ist nämlich mein Geburtsjahr und halt auch ein Song von Prince. Tatsächlich ist mir dadurch mein Song... Ich sehe das nämlich ähnlich. Ich sehe das genauso wie du, auf jeden Fall. Und da hatte irgendwann mein Produzent mir mal gesagt, sag mal, warum nehmen wir nicht die Zeile Tonight we're gonna party like it's 1999, wie in dem Song, und machen daraus Tonight we're gonna party because we're born in 99. Und daraus ist dann der Song Born in 99 entstanden. Und ja, der hat mich so ein bisschen zu noch mehr zu meinem Artist-Name bekräftigt. Und deswegen habe ich mich 99 genannt, weil ich tatsächlich auch noch 1,99 groß bin. Das ist so die Geschichte dazu.
Da haben wir die Frage auch schon abgeräumt. Die wäre gleich als nächstes gekommen.
Das ist lustig, okay.
Du schreibst ja nicht nur für dich, sondern du schreibst auch für andere. Kannst du darüber mal ein bisschen erzählen?
Sehr gerne. Ich bin tatsächlich mit 17 Jahren von Henrik Menzel entdeckt worden. Das ist der Produzent von Udo Lindenberg. Und der hatte mich über einen Kontakt von meinem Klavierlehrer damals, Bruder Kühne heißt der, der hat beim Musical von Udo gearbeitet und ich hatte den irgendwie, hatte mich immer mal gefragt, sag mal, du willst doch kein Klavier irgendwie klassisch studieren, was willst du denn eigentlich machen? Und dann meinte ich halt, jo, ich wäre gerne irgendwie, würde gerne Popsänger werden. Und dann meinte er, ja komm, stell dich mal hinten an, das würde ich mir mal schnell irgendwie, da gibt's viele von auf jeden Fall. Und dann meinte ich, nee, komm, ich spiele jetzt einen Song vor. Ich habe an vielen Songs gearbeitet, weil ich ungefähr mit 8 Jahren angefangen habe, Songs zu schreiben. Und zu dem Zeitpunkt war ich 17 und hat er das gehört. Und dann dem Henrik vorgespielt und der ist dann fand das sehr, sehr gut und hat mich dann zum Pizzaessen eingeladen und dann sind wir dann seitdem tatsächlich Geschäftspartner und er hat mich halt, mir hat damals gesagt, du bist jetzt 17 irgendwie, wir wollen jetzt nicht aus den einfach so einen neuen deutschen Justin Bieber machen und dich zu den Plattenfirmen verkaufen, sondern ich bringe dir jetzt erstmal bei, wie man richtig Musik macht, nehme ich mal jeden Tag mit ins Studio, du machst jetzt hier mal dein Studium quasi im Studio und genau, und dann bin ich dann tatsächlich mit 19 Jahren bei BMG unter Vertrag genommen. Das ist ein ziemlich großer Musikverlag in Deutschland und seitdem schreibe ich viel für andere Artists. Genau.
Magst du 2, 3 nennen?
Es gibt tatsächlich eine tolle Sache, die ich gerne mit euch teilen würde, weil es ist tatsächlich eine ganz, ganz große Sängerin, die den ESC schon mal gewonnen hat. Und für die habe ich gerade einen Song geschrieben, aber es ist noch nicht offiziell und ich würde es euch so gerne sagen. Aber ich weiß, wenn wir das hier auf eurer Plattform teilen, dann erwischt mich das noch. Und dann genau, deswegen. Aber das ist momentan so das, was mir am engsten am Herzen liegt. Ansonsten eine tolle Indie-Band, die ich mit der ich einen Song geschrieben habe. Roast Apple heißt die aus Hamburg. Genau, und ich habe tatsächlich auch noch den so ein paar Werbesongs geschrieben, die ziemlich auf die ich auch stolz sein könnte. So ein Song für TUI, der immer fährt, wenn die TUI rausfährt, also ein Schiff von der TUI. Und das wurde von Glasperlenspiel damals gesungen. Das ist auch so eine Sache, die ganz schön war.
Also Daniel, ich würde sagen, wir lassen das jetzt auf sich beruhen, aber wenn es dann soweit ist, sind wir die Ersten.
Ich rufe an, auf jeden Fall. Okay? Definitiv. Darauf können wir uns einigen. Das machen wir so.
Perfekt. Sehr schön. Genau, jetzt haben wir so ein bisschen auch deine Vorgeschichte abgegrast und das, was du im normalen Leben so machst. Jetzt versuche ich mal langsam den Bogen hin zum ESC zu spannen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, genau, du schreibst viel für andere, hast aber natürlich auch schon Sachen. Peter hat von deinem Spotify-Katalog berichtet, selbst veröffentlicht. Wie kam es jetzt dazu, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich mal für den ESC?
Das war tatsächlich so, dass ich von einer befreundeten Produzentin vom Fernsehen, die mich angerufen hat und mich gefragt hat, Dani, ich glaube, das könnte ich mir, ich könnte mich da dich sehr gut vorstellen beim ESC. Und hast du nicht Lust, dich mal zu bewerben? Und dann kommen wir jetzt eigentlich zurück zu diesem Studio, wo wir gerade sind, weil hier ist nämlich tatsächlich der Song Love on a Budget entstanden. Und ein glücklicher Zufall hat auf der Taxifahrt nach Hause den Grund geliefert, dass wir das Release-Date vom August auf den 9. September geschoben haben. Somit war nämlich dieser Song Love on a Budget da fähig für den ESC eingereicht zu werden. Also das Release-Date wurde in letzter Sekunde noch vom 26. August, glaube ich, auf den 9. September geschoben. Und als mir das dann aufgefallen ist, und dann kam tatsächlich dann auch der Anruf, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich mich beworben und wie gesagt, dann ging's, war ich tierisch gespannt und tierisch aufgeregt darüber und dann ging es immer eine Runde weiter. Und am Ende bin ich doch tatsächlich dabei. Das ist eine tolle Geschichte bis hierhin und ich hoffe, es geht schön weiter.
Was war das jetzt für eine Geschichte im Taxi?
Im Taxi ist mir aufgefallen, dass wir den Song pushen müssten. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Ja. Hat mit langweiligen Details zu tun, aber auf jeden Fall war das Ende dieser Entscheidung, dass wir diesen Song halt, dass wir das Release-Date pushen müssen auf den 9. September.
Ah, okay.
Und sonst wäre dann nämlich vorher veröffentlicht worden und dann hätte ich diesen Song niemals einreichen können, weil der 1. September so ein bisschen die Schallmauer ist für ESC-Bewerbungen.
Ja, okay, verstehe.
Genau.
Gut, und genau, dann, du hast gesagt, du hast dich dann Runde für Runde weiter beworben und du hast dich auch zum ersten Mal jetzt dieses Jahr für ein ESC beworben, ne? Oder hattest du vorher irgendwie schon mal den Gedanken?
Ich kann es jetzt hier einmal teilen, es ist nämlich so, das erzähle ich euch im Vertrauen. Ich habe es tatsächlich vor zwei
unter
Jahren.
Uns
ist, ja. Es ist halt nur die Community, tatsächlich vor zwei Jahren habe ich mich schon einmal, kam es ähnlich so auf jeden Fall, dass jemand auf mich zukam und meinte, kannst du dir das nicht vorstellen? Und deswegen erzähle ich nämlich die Geschichte mit dieser Schallmauer, der 1. September. Es ging tatsächlich auch unter die letzten 40 mit meinem Song Mama, der ist auch tatsächlich auf meiner Spotify, ist eine Spotify-Single von mir. Und dann habe ich es leider nicht...
Ich gelesen habe, dein persönlichster Song.
Definitiv, genau. Und damals, zu dem Zeitpunkt, war ich 20 Jahre alt und habe diesen Song veröffentlicht. Und es ist ein sehr persönlicher Song, weil es um mich und meine Mutter geht. Zu dem Zeitpunkt eine schwierige Beziehung. Jetzt hat sich das alles geklärt. Meine Mutter und ich sind beste Freunde geworden. Und das Ganze hat sich zum sehr Positiven entwickelt, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil das in meiner menschlichen und vor allem in der Familiengeschichte sehr wichtig war. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich aber mit diesem Song beworben und dann wurde ein Video gefunden, das ich im, glaube ich, Jahr 2019 gesungen habe in einer Bar, in einem English Pub in Hamburg. Und somit wurde ich leider disqualifiziert und das hat mich total traurig gemacht auf jeden Fall. Und aus diesem Fehler habe ich zum Glück gelernt, weil diesmal wäre es fast wieder so gewesen. Und deswegen haben wir hier den Bogen, warum das so wichtig war, dass dieser Song auf den 9. September geschoben wurde. Und ich glaube, ohne Scheiß, das ist auch nochmal Motivation genug, dass ich schon mal kurz davor war, zum Vorentscheid zu fahren und jetzt sehr froh bin, dass es diesmal geklappt hat und ich alles geben werde dafür auf jeden Fall.
Und ich habe noch eine Leserfrage, die bei uns auf dem Blog kam. Mhm. Wenn du jetzt an so einem Wettbewerb teilnimmst, ist es ja ganz klar, dass plötzlich vielleicht auch mehr als du das bislang gewohnt bist, von allen Seiten positive und negative Kritik kommt. Jeder hat eine Meinung sozusagen zu deinem Song.
Ja.
A, verfolgst du das überhaupt, also irgendwie auf Social Media und so weiter und so fort, guckst du da rein? Und B, wenn irgendjemand sagt, oh, diesen Song finde ich aber total blöd, wie gehst du dann mit sowas um? Hast du da ein dickes Fell oder fasst dich das irgendwie an?
Ich glaube, es ist generell, wenn man Musik macht, ist, dass man kritikfähig ist, das Allerwichtigste, weil ich glaube, jeder Mensch, vor allem wenn es um etwas Künstlerisches geht, hat eine Meinung verdient, weil es ist ein Publikum, die entscheiden darüber. Das ist im Endeffekt den Wert, den man als Künstler hat. Was denkt das Publikum über deine Musik? Das ist total wichtig. Und ich denke, jede Meinung verdient den hohen Stellenwert, die sie vor allem jetzt beim ESC hat, weil wir reden hier über einen Wettbewerb, der von GZ-Kosten finanziert wird. So. Und das ist halt nochmal mehr Grund eigentlich dafür, dass wirklich jeder Mensch, der in Deutschland lebt und diese Show guckt, eine total wichtige und valide Meinung hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen overwhelmed überwältigt von der, wie viele Nachrichten es gibt und wie viele Menschen auf einmal eine Meinung haben, weil ich muss dazu sagen, ich war halt 5 Jahre vorher wirklich nur im Studio und habe hinter den Kulissen gearbeitet und mich dabei auch sehr wohl gefühlt, bin sehr froh, dass ich jetzt ja seit einem Jahr draußen bin und bin einmal froh, dass ich die Hausaufgaben gemacht habe, dass ich mich der Kritik auch stellen kann. Ich muss aber ehrlich sagen, im Alltäglichen versuche ich so ein bisschen ich lasse mir die Kommentare vorlesen von Freunden von mir, aber ich versuche so ein bisschen halt den Fokus zu haben auf die Show, weil ich denke, wenn man einen Song hat, der schon draußen ist, und Menschen vor allem eine negative Meinung darüber haben, wo jeder wirklich jeder diese Meinung auch verdient hat, es hilft mir im Endeffekt nicht, weil ich kann den Song nicht nochmal ändern. So, weil der Song ist in Stein gemeißelt und ich kann versuchen, den super zu performen und irgendwie cool auf die Bühne zu bringen. Aber ich glaube, den Song an sich, die Kritik, weil ich nehme mir die Kritik sehr zu Herzen, das kann manchmal ein bisschen tricky werden und auch so ein bisschen aus dem Fokus rausbringen, um das Ganze ehrlich zu beantworten.
Ja. Und hast du denn, also gerade wenn du jetzt so überlegst, du hast gerade schon gesagt, der letzte Schritt wäre natürlich dann der nach Malmö. Hast du denn in den letzten Jahren auch den ESC verfolgt? Verfolgst du den intensiv jedes Jahr und seit wann verfolgst du den denn? Was sind so deine Erinnerungen oder deine Verbindung zum ESC?
Ich habe das erste Mal tatsächlich mit 10 Jahren, da war ich dabei, als die Lena gewonnen hat. Und das war, fand ich so ein ziemlich für mich definierender Moment, was den ESC ausmacht, weil ich saß da mit meiner Omi, meiner Mutti und meinem Bruder irgendwie vor dem vom Fernseher und habe halt irgendwie gesehen, wie Lena das Ding komplett abgeräumt hat. Und das war halt so ein Moment, wo irgendwie, das war wie bei der WM 2006 irgendwie so, dass irgendwie, da konnten sich alle mal auf eine Sache einigen, irgendwie, die sie gut finden und die tatsächlich auch deutsch ist irgendwie. Und das fand ich irgendwie krass, wie das irgendwie alle Generationen und Menschen zusammenbringen kann. Und ich glaube, darum geht es auch bei dem Wettbewerb. Und deswegen wäre ich da echt unfassbar dankbar und froh, dabei zu sein und ein Teil davon zu sein, auf jeden Fall.
Und hast du international irgendwelche ESC-Berührung? Also hast du dir international schon mal ein paar Songs angehört, die bei dir hängen geblieben sind?
Ich habe momentan auch von eurem, weil ich verfolge euren Blog tatsächlich auch regelmäßig manchmal und habe darüber, dass der Olly Murs von Years and Years mitmacht. Mhm. Und da dachte ich mir, okay,
Olly Alexander, ja, genau.
Ich verwechsel die beiden immer auf jeden Fall. Years and Years, Olly Alexander, so heißt er. Ja. Genau. Und der Holländer ist auch lustig, der ist so eine TikTok-Sensation auf jeden Fall. Das sind so zwei. Ich habe stimmt das, dass vor 2 Jahren, weil da habe ich mich ja, ihr wisst es jetzt ja warum, auch mit dem ESC beschäftigt, noch viel auf eurer Seite rumgehangen. Da hieß es irgendwie zum Teil, es gab Diskussionen, ob Dua Lipa irgendwie mitmacht. Das fand ich auch irgendwie interessant, dass es immer das Gerücht gab.
Ja, weil die beim gleichen Label das auch den UK-Song eingereicht hat.
Genau. Mhm. Krass, das wäre natürlich echt eine Ansage gewesen, auf jeden Fall, wenn sie das
und jetzt würde. Hat zumindest ihr Produzent, glaube ich, den Song von Olly Alexander mitgeschrieben, der ja noch nicht veröffentlicht ist, aber genau, das hat schon so einen kleinen Hype im Vorfeld jetzt ausgelöst, weil alle gespannt sind, wie sich dieser Song jetzt anhört.
Ja, vor allem haben die Briten ja mit Sam Ryder irgendwie echt abgeliefert. Das war vor 2 Jahren, glaube ich, auch, als Miley Harris dabei war. Also die haben, irgendwie ist ja immer so, die Deutschen und die Engländer haben ja manchmal ein bisschen mit Kritik zu kämpfen.
Wenn sie total. Relativ und ich meine, die Briten haben es schon geschafft, aus dem Tal so ein bisschen rauszukommen. Wir hoffen natürlich jetzt auch, dass Deutschland demnächst nachzieht. Mal gucken.
Definitiv, definitiv.
So, genau, Peter, ich übergebe aber wieder an dich.
Dann erzähl mal so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von deinem diesjährigen Song. War es klar, dass es dieser wird oder hattest du doch mehrere, wo du überlegt hast, den könnte ich möglicherweise auch nehmen? Oder war es von vornherein klar, Love on a Budget wird's? Und was verbindest du ganz persönlich vor allen Dingen mit diesem Titel?
Also momentan tatsächlich, wo ich jetzt hier mit euch sitze, was mich persönlich damit verbindet, ist, dass wir tatsächlich hier in dem Studio gerade sitzen, wo das Ganze passiert ist. Und zwar habe ich mich tatsächlich mit dem Mirko Michalczyk, dem das Studio hier gehört, das erste Mal tatsächlich
haben wir uns zusammen. In der Schanze oder wo seid ihr gerade? In der Schanze?
Die heißen Vintage Park Studios. Das ist ein bisschen weiter draußen, das ist in Wandsbek. Und genau in der Schanze wohne ich und da habe ich mein, wie du schon vorhin erwähnt hattest, mein kleines Bedroom-Studio und da entsteht das meiste eigentlich und bei meinem Produzenten im Studio auch, aber da sind wir einmal halt hergefahren und wollten mal immer zusammen Musik machen und das hat geklappt. Und irgendwie das Schöne ist wirklich, wenn man wegen der Entstehungsgeschichte ist es eigentlich oft so, dass, ich weiß nicht, ob ihr die Beatles-Dokumentation Get Back gesehen habt, einer meiner All-Time-Favorites, das ist wie so eine Sitcom von den Beatles, wo die jeden Tag gefilmt wurden, wie sie Musik machen. Und das ist mir aufgefallen, das sind meine größten Heroes, aber selbst die setzen sich halt stundenlang hin und gucken, ob irgendwann da mal was Gutes bei rumkommt. Und dann sitzt da Paul mit seinem Bass und versucht, get back to it und so weiter, irgendwie das so ein bisschen halt irgendwie irgendwie nach vorne zu bringen, während alle anderen da irgendwie verschallert mit dem ersten Kaffee irgendwie da rumsitzen. Was ich damit sagen will, ist, Musik machen dauert normalerweise stundenlang und an diesem Abend hat wirklich mal echt alles irgendwie funktioniert und ich kam mit einem Riff ins Studio, dieses Ding, 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 irgendwie das Ding und dann, genau, diese Arpeggios und ich wollte eigentlich mit diesem Song und deswegen, was der für mich auch besonders macht und was mich daran so freut, ist, dass, wie eingangs erwähnt, ich habe halt große Inspirationen in den 70s, 80s von so einem Classic Rock und ich wollte halt immer eigentlich die moderne Popmusik, die ich sehr liebe, mit der Vintage Rock Musik der 70s, 80s zusammenbringen und das ist für finde ich, wie ist uns mit diesem Song echt gelungen, weil das sind so zwei Welten, die ganz gut zusammenpassen und in einem Song enden, der eigentlich eine ziemlich klare Message hat, die mir auch sehr am Herzen liegt, irgendwie, dass es die schönsten Dinge im Leben kein Geld kosten und dass man lieber Schmetterlinge im Bauch haben sollte als irgendwie Dollarzeichen in den Augen, solche Dinge, darum geht's in Love on a Budget und ich bin sehr froh, dass es der Song jetzt so weit geschafft hat und ich den jetzt tatsächlich in, ich glaube, es sind 3 Wochen noch, so weniger als 3 Wochen performen darf. Mhm. Genau.
Peter, du bist gerade stumm, oder?
Ja. Ich habe gerade die Frage angeschlossen, hast du schon Lampenfieber? Mhm. Als du sagtest, es sind ja nur noch knapp 3 Wochen.
Ich würde das gerne verbinden mit der anderen Frage, wie ich da so ein bisschen mit umgehe gerade. Also natürlich, klar, ich freue mich einfach total drauf, muss ich sagen, dass das jetzt in 3 Wochen in Berlin da losgeht. Und ich habe mir tatsächlich was Lustiges überlegt, dass ich nämlich so ein bisschen mit diesem, weil es ist ja viel gerade, viele Interviews und einfach, dass man, das Thema ist allpräsent gerade. Und deswegen habe ich jetzt nächste Woche mir was ganz Lustiges einfallen lassen, um mit diesem Lampenfieber ein bisschen umzugehen. Und zwar gehe ich voll in den ESC Deutsches Finale Hassel und fahre tatsächlich am Dienstag morgens um 4.19 Uhr mit dem Zug nach München. Und von da zusammen mit meinem Videografen mache ich eine kleine Deutschlandtour mit als Straßenmusiker, weil das sieht man auch in meinem Social Media Bereich. Ich habe das früher viel gemacht und wollte mal so ein bisschen back to the roots gehen und irgendwie von München nach Stuttgart, wo es dann ein Radiointerview gibt, und von da nach Karlsruhe, da Straßenmusik machen, dann nach Frankfurt noch ein Radiointerview und dann weiter nach Köln, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Dresden, Leipzig und zurück nach Hamburg. Das ist so der Plan und damit, glaube ich, ist ganz gut, wenn man irgendwie immer machen ist, weil da muss man nicht so viel darüber nachdenken, wie aufregend das alles ist.
Aber da kann ich dich eh beruhigen. An der Stelle kommt immer mal ein Standardstatement. Mhm. In der Sekunde, wo du Teilnehmer des deutschen Finales bist, also des deutschen Vorentscheids, bist du für immer und alle Ewigkeiten, auch noch in 40 Jahren oder noch später, ein Held in der Bubble. Ne, die ESG-Community ist was ganz Besonderes und definitiv. Ganz egal, wie es ausgeht und was noch alles passiert oder auch nicht. Du bist damit gesetzt als ein Teil einer großen Community, die ganz viel Liebe hat. Insofern, und das wirst du auch auf dieser Tour merken.
No? Ich freue mich darauf irgendwie so, weil das ist halt, ich finde halt, dass es auch wichtig ist, dass man zu den Leuten hingeht, weil das war mir halt irgendwie so, ich will halt wirklich wissen, was die Menschen davon denken, weil es ist im Endeffekt ein Song, den ich hier in diesen 4 Wänden gemacht habe und jetzt trägt man den in die Welt, beziehungsweise nach Deutschland raus und ich bin gespannt, wie die Menschen den finden und was der Song mit ihnen macht und wie er aufgenommen wird.
Hast du dir denn auch schon Gedanken darüber gemacht, wie du den Song rüberbringen willst, wenn du dann in Berlin auf der Bühne stehst?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, es soll tatsächlich auch da, ich finde immer Come As You Are ist am allerwichtigsten, dass man halt das auf der Bühne darstellt, was man wirklich ist. Und das ist, bin ich halt als Musiker mit einer Gitarre in der Hand.
Nirvana hing da auch, ne, bei dir. Bitte? Im Heimstudio hing auch Nirvana, ne, das Album.
Definitiv. Ich. Definitiv, auf jeden Fall. Nevermind. Ein ganz, ganz großer Held auf jeden Fall von mir. Also Kurt Cobain und Dave Grohl. Und ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, aber Chris Novalich, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht ganz aussagen. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, ich will auf jeden Fall eine Band-Performance machen. Werde mit meiner Band auftreten. Und habe tatsächlich eine ganz, ganz tolle Sache organisiert. Und zwar mein älterer Bruder. Wir sind, wie gesagt, früher als in der Kinderzimmerband, die haben wir angefangen mit 8 Jahren. Und der hat sich
also
dann.
Dein Bruder macht auch bis heute Musik, ne?
Genau, das Ding ist halt, er macht klassische Musik. Wir sind ein wenig unterschiedliche Wege gegangen und er studiert seit, hat jetzt gerade seinen Bachelor bekommen im Cello und macht seinen Master. Jetzt ist ein unfassbar talentierter Cellist, der übt jeden Tag 10 Stunden, während ich halt 10 Stunden im Studio bin. Und deswegen haben wir halt immer irgendwie Musiker auf verschiedenen Wegen irgendwie betrieben. Und jetzt irgendwie finden die Wege wieder zusammen. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass wir da irgendwie wieder zurückgehen, wie wir angefangen haben. Und das ist für mich ein persönliches, tolles, emotionales Erlebnis, dass er da dabei ist. Und genau, da wird Schlagzeug spielen. Und ich werde vorne sitzen mit einer Gitarre. Und ich glaube, da wird sich der Peter und ich glaube, der Benni auch freuen. Es wird ein Gitarrensolo geben tatsächlich, das wir noch eingezockt haben. Cool. Und zwar in der berühmten 2:30-Moment des ESCs, wo einigen Zuschauern eventuell langweilig werden könnte. Da haben wir nochmal ein Gitarrensolo rausgehauen, damit jeder auch so ein bisschen den Rock-Aspekt von dem Song, weil er klingt sehr poppig, aber es ist eigentlich ein Pop-Rock-Song, dass man das auch präsentieren kann auf der Bühne. Da freue ich mich sehr drauf.
Wie viele Leute seid ihr denn auf der Bühne?
Wir sind 4.
Und der Gitarrensolo kommt von dir oder hast du einen Gitarristen?
Genau, okay. Das kommt von mir.
Also auf jeden Fall machst du dir super viel Gedanken. Mich erinnert das gerade so, Peter, wer war? Ich glaube, das waren doch Mael und Jonas, die dann irgendwie ihren Vater auch mit auf der Bühne hatten, oder? War das nicht so?
Ich glaube
irgendwie. Weißt du nicht mehr. Ich glaube, Mail und Jonas hatten irgendwie ihren Vater am Schlagzeug, wenn ich mich richtig erinnere. Also so in die Richtung geht es ja dann. Nee, also cool. Ich finde, man merkt total, dass du dir ja so, ja, dass du dich mit der Thematik beschäftigt hast, ne, und überlegst auch sozusagen, wie kann ich da jetzt nicht das meiste rausholen und auch wie muss das Ganze dann auf der Bühne aussehen, weil es ja einfach ein total wichtiger Aspekt ist beim ESC. Wir sind jetzt aber gerade schon so ein bisschen auf diese Bühnenperformance abgebogen. Ich wollte mal noch einen Schritt zurück, weil wir haben über deinen Song schon gesprochen. Jetzt musikalisch hast du gesagt, warum er dir wichtig ist. Ich wollte mal noch nachfragen, wie ist das denn textlich? Also woher kam sozusagen die Inspiration für den Text oder auch was bedeutet dir der Text? Was soll er auch vielleicht dem Zuschauer sagen?
Also es geht, wie gesagt, Love on a Budget, es geht eigentlich, es ist, wenn man das einfach beschreiben soll, es geht um die große Liebe mit wenig Geld. Also es geht um, dass man halt unfassbar viel Liebe in sich hat, aber vielleicht nicht genug Geld, um das in dieser heutigen Konsumentengesellschaft irgendwie halt abzuliefern kann. Und das ist tatsächlich eine ganz persönliche Sache, weil ich öfter schon mal an den Punkt gekommen bin, wo genau das gefehlt hat. Eigentlich zeigt es halt nur wirklich, dass man halt hier in diesem Fall der Angesprochene halt wirklich alles geben kann, was man hat. So ein bisschen die Inspiration kam von Can't Buy Me Love von den Beatles. Und genau, und das ist eigentlich eine Geschichte, die halt erzählt wird, wie einfach es ist, sich in sie zu verlieren, dass ich eigentlich irgendwie überhaupt nicht in ihrer Liga spiele und mir eigentlich nur erträumen könnte irgendwie mit meinem Empty Bank Account, ich finde die Zeile irgendwie ganz, 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 ganz schön. Irgendwie so, I'm full of love with an empty bank account, got no car, no cash to take you out, but I got love on discount, was einfach heißt, ich habe, ich glaube, das verstehen alle, was das genau heißt. Also das ist die Aussage des Songs, ist ein Liebessong, wo es darum geht, dass es nicht immer um Geld geben muss, auf jeden Fall.
Und wir haben eine Leserfrage, die wir sowohl auf dem Blog bekommen haben, die hier aber auch schon gestellt wurde, gerade in den Kommentaren, bezogen auf dein Video. Da spielt ja unter anderem auch Mathieu Carrière mit. Und wie ist es denn dazu gekommen?
Das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Und zwar, das war letztes im April 2022. Und zwar habe ich nämlich kurz vorher einen Song geschrieben mit der Natalia Klitschko zusammen, die Frau von Vitali Klitschko. Und zwar bin ich mit den Söhnen ziemlich gut befreundet und war halt leider zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr hautnah an der ganzen Kriegsgeschichte dabei, wo es losging und ich irgendwie in dem Haus die ersten Flüchtlinge, die kamen aus der Ukraine, irgendwie mit denen gesprochen habe über den Krieg, der da passiert ist. Und dann dachte ich halt einfach, irgendwie, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, es war mal so frustriert zu diesem Zeitpunkt, dass man halt denkt, ich will irgendwas dagegen machen, was kann ich machen? Irgendwie so viele Leute haben irgendwie versucht, was zu spenden, dass sie irgendwie helfen, dass sie Flüchtlinge aufnehmen. Es gab so viel irgendwie Initiative unter den Menschen. Ich dachte halt, okay, lass uns diesen Song zusammenschreiben. Und dann haben wir diesen Song geschrieben und am Ende haben wir den dann alle Erlöse davon gegen eine Stiftung, We Are All Ukrainians, und dann sind wir ans Brandenburger Tor gefahren, war beim Sound of Peace Festival und unter anderem dann auch in der MDR-Talkshow Riverboat. So, und jetzt um den Ernst der Geschichte, weil es mir wirklich sehr wichtig ist, das gemacht zu haben, und ich bin da auch sehr stolz drauf. Genau, und dann war ich bei dieser TV-Show und saß dort im Catering-Bereich und habe irgendwie draußen so einen Typen gesehen, der überhaupt nicht, der sah aus wie ein Tontechniker irgendwie so. Ich weiß nicht, wie man den Player gut kennt, aber den ist das halt, was ich halt so liebe, ist halt, dass es ihm halt einfach egal ist, manchmal wie er rüberkommt. Und da haben wir so ein Gespräch und er wusste überhaupt nicht, wer ich bin, und irgendwie haben uns super gut verstanden. Und dann sitze ich dann so später da wieder und hab meinen Song performt. Und dann sehe ich den dann irgendwie im Fernsehen und denke mir so, ey, was ist das denn für ein lustiger Vogel? Ich kenne den doch, ey, das ist doch dieser Schauspieler. Und der sagt ja echt, das ist der Einzige, der irgendwie gar kein Blatt vom Mund nimmt irgendwie und sagt wirklich das, was er denkt irgendwie so. Und das finde ich, ich liebe halt Authentizität irgendwie bei den Leuten. Und dann kam er nach dem Auftritt zu mir und meinte so, was hast du denn für eine Kopfstimme? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Lass uns mal ein Bier trinken. Und dann haben wir noch ein Bier getrunken, waren dann im selben Hotel und haben dann noch die Show zusammengeguckt irgendwie. Und dann traf sich der Zufall, dass er auch nach Hamburg fahren musste. Und dann hat sie mir dieser fremde Mensch dann irgendwie seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und ich habe wirklich selten einen Menschen getroffen, der von dem ich so fasziniert war, irgendwie so, und inspiriert auch, was der alles schon erlebt hat, weil er irgendwie von
er hat eine Menge zu erzählen.
Ja, eine Menge zu erzählen auf jeden Fall. Und daraus ist, um die Geschichte abzukürzen, ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft geworden. Und ich habe tatsächlich ein kleines Tonstudio bei ihm im Keller. Weil wir auch um die Ecke wohnen voneinander und habe da ein Schlagzeug drin, da kann man mal richtig laut sein.
Wohnt er auch in der Schanze? Das wusste ich gar nicht.
In der Nähe da, Ottensen, am Hafen
Ah,
da.
okay.
Das ist
In Ottensen
genau.
ist auch Teil dieses Videos gedreht worden, oder? Wenn ich das
So
richtig
ist
erinnert
es.
habe.
So ist es
Ja.
auf jeden Fall. Genau so ist es. Es ist nämlich, also in Landungsbrücken ist ein Teil davon gedreht worden. Also da am Hafen unten. Und wir haben uns nämlich dafür mit dem tollen Videografen Leo Dorian Stiebeling, ein Berliner, der ist nach Hamburg gekommen und hatte ein tolles Team um uns herum. Und er hatte die Idee, dass wir auf dem Fischkutter fahren, weil ich halt so ein nordischer Hamburger Jung bin. Und da haben wir tatsächlich, das haben wir im Oktober gedreht. Und da waren es noch, ich weiß nicht warum, aber irgendwie 20 Grad. Und haben einen richtig tollen Tag gekriegt, wo wir die ganzen Aufnahmen auf dem Fischkutter gedreht haben. Und dann 2 Tage später das größte Hamburger Schiedwetter irgendwie abbekommen und dann irgendwie da im Regen beim Isemarkt in Eppendorf zum Landungsbrücken auf diese Fähre, die man dann nimmt, von der Elbphilharmonie bis zum Landungsbrücken. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Am Ende des Videos sieht man das da. Das ist wirklich, man sieht da so richtig den Regenschirm, der einem so ins Gesicht, also immer näher kommt, weil wirklich der Wind so krass war. Das war eine sehr lustige Erfahrung auf jeden Fall. Genau. Und der Mathieu ist auch in diesem Video. Spielt da meinen Matrosen und ist tatsächlich auch für, du hast ja den Song Only a Movie erwähnt, da spielt er den Penner tatsächlich. Das haben wir nämlich in Paris gedreht, wo wir ihn besucht haben. Und genau, der ist tatsächlich, wird er auch bei der Show dabei sein. Also ist wirklich einer meiner, ist in meinem Inner Circle. Ich vertraue dem sehr und ist ein toller Mensch, der oft auch missverstanden wird.
Spannend.
Ja.
Genau, jetzt habe ich die Frage so ein bisschen eingeschoben zu der Performance. Du hattest gerade erzählt, was du alles planst und mich würde mal noch interessieren, mit wem du da so zusammenarbeitest, beziehungsweise also jetzt wahrscheinlich ja auch dann schon mit Bildergarten im Austausch bist, weil also wahrscheinlich überlegst du dir ja auch Sachen, die du gerne hättest, aber wie ist da jetzt so der Prozess und der Austausch, weil du musst dann ja auch sagen, weiß ich nicht, ich brauche dann Schlagzeug auf der Bühne oder auch nicht und ich kann mir Folgendes vorstellen, was vielleicht im Hintergrund sein soll, etc. Wie läuft das jetzt gerade so auch auf die Distanz dann ja?
Also es ist so, dass eigentlich alle internen Sachen, also alle kreativen Entscheidungen liegen immer bei dem Henrik, meinem Produzenten und Manager und mir. Wir haben halt irgendwie uns schon ganz früh darauf geeinigt, dass wir halt alles zusammen machen. Und da bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich alles von ihm gelernt habe und wir halt eigentlich der Mensch, der jetzt auf der Bühne steht, so ein bisschen zusammen geformt haben. Irgendwie so, weil ich bin da, wie gesagt, als 17-Jähriger, Blauäuger, ja, ich hatte keine Ahnung von irgendwas irgendwie so. Und er hat mir halt einfach mal so ein bisschen erklärt, wie das ganze Musikbusiness und Showbusiness so funktioniert. Deswegen geht immer noch alles, ich bin ein sehr loyaler Mensch, geht über uns beide und wir sind da, und vor allem vertraue ich ihm sehr blind, wenn es um viele Dinge geht. Und genau, und jetzt von Bildergarten von der Seite, das ist ein ganz wirklich, kann ich das wirklich sagen, da ich ja schon mal vor 2 Jahren die Erfahrung hatte. Eine ganz, 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 ganz tolle Firma, die sich mit wirklich tollen Menschen um alles kümmern, die dich unfassbar gut fühlen lassen bei all dem, was du tust. Da ist ein toller Vibe irgendwie am Set. Egal, was man tut, alle sind nett, obwohl irgendwie, kennt das ja im Fernsehen, es ist echt ein großer Stress. Und genau, ich weiß nicht, ob ich hier die Namen erwähnen sollte, aber es sind tolle Menschen im Hintergrund auf jeden Fall. Genau, Jana ist super, Seja, mega,
Grüße an
Lea
Jana.
Sprick, Lea Peters, Jana Burgmann, alle super auf jeden Fall. Mit denen sind wir fast täglich eigentlich den Einspielerfilm. Und jetzt tatsächlich morgen habe ich noch so das Vorfinale-Meeting mit unserem Creative Director. Das ist der Marvin. Ich habe leider gerade seinen Nachnamen vergessen. Vielleicht kennt ihr seinen Nachnamen. So ist es, danke. Genau, der kümmert sich nämlich, wie auch schon, ich glaube, die letzten Jahre hat auch schon von Sam Ryder die Show gemacht, zum Beispiel vor 2 Jahren. Und der kümmert sich um die Show. Und da sind wir im tollen Austausch. Und auch er ist wirklich, was glaube ich, das Schönste ist, muss ich echt ganz, ganz ehrlich sagen, beim ESC ist einfach, dass so die Natürlichkeit des Künstlers halt so im Fokus steht. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, wenn man das mit anderen Fernsehshows vergleicht. Weil ich finde, einem Musiker so eine Plattform zu geben, ist sowieso ein Traum. Und dazu auch noch, dass man halt künstlerische Freiheit hat und sich so präsentieren kann, wie man sich wohlfühlt. Irgendwie so. Das hat der Marvin zum Beispiel ganz und Bildergarten ganz oben aufgehangen, dass man mit der Show auch leben muss. Bis zum Ende. Das war so ein Satz, den ich toll fand. Du musst damit den Rest deines Lebens musst du damit glücklich sein, weil das ist deine Show. So und das finde ich einfach eine tolle Herangehensweise und bin super happy gerade auf jeden Fall.
Genau, ja. Show muss gut sein und muss natürlich dann auch gut am TV rüberkommen. Ne? Das ist dann ja sozusagen der zweite Schritt. Ich würde, Peter, wenn du nichts mehr hast, so langsam auf die Schlussrunde einbiegen. Aber wie immer überlasse ich dir natürlich noch eine Frage, wenn du möchtest.
Ja, ich brauche, man muss noch zwei Dinge touchieren, die hier eher Prio B haben, aber die hier unbedingt erwähnt werden müssen. Daniel, ist es so, dass wir dass wir beide große Fans sind vom 439? Kann das sein?
Ja, ist nicht dein Ernst. Ja, na klar, auf jeden Fall. Wie kommt das denn? Kennst du die Carla auch so gut, oder wie?
Ja, genau. Über Carla müssen wir unbedingt reden. Und über Marlene.
Ja, ja, definitiv.
Und über Marlene
Erdmann
an der Stelle.
Marlene?
Erdmann, die hat mal für Schweden beim Eurovision Song Contest gesungen. Und zwar 2009.
Okay.
Das ist eine ausgebildete Opernsängerin. Und Carla, das müssen wir jetzt für alle mal sagen, die hier jetzt gerade darüber reden, die...
so wie ich, okay.
Carla ist eigentlich Künstlerin, aber auch gleichzeitig Wirtin von einer legendären Hamburger Kneipe.
So ist es.
Die
Bar. Wichtig, ist eine Bar.
Okay. Oh.
Das sind die mehreren Generationen, da gibt es andere Begrifflichkeiten. Die 439 heißt die, nach der Hausnummer, und ist in der Peripherie der Schanze und unweit eines Hamburger Kultrestaurants, was du dann definitiv auch kennst,
das Vienna.
Genau.
Da arbeitet einer meiner besten Freunde als Koch in der Küche auf jeden Fall. Und genau, da wohne ich auch tatsächlich. Deswegen, du redest von meiner wirklich 10 Meter Nachbarschaft. Ich wohne wirklich diagonal direkt drüber auf jeden Fall.
Und der Chef
ist der absolute Wahnsinn da.
Der Chef deines Freundes namens Otto ist einer der, auch ein Freund von Carla, ist einer der besten Gastgeber in ganz Hamburg. Also definitiv, wer mal in Hamburg ist, Vienna besuchen. Ne, ganz große Empfehlung. Dann anschließend den Absacker dann bei Carla. Und Carla ist auch Künstlerin und hat auch in einem Stück eines inzwischen relativ bekannten Regisseurs, der heißt Alex, mitgespielt. Und die Aftershow-Party war dann auch in 439. Und dieser Regisseur, bevor er ein großer Regisseur wurde, hat in Frankfurt eine Ausbildung gemacht und hat dort Marlene Erdmann inszeniert.
Ja, Wahnsinn, da schließt sich der Kreis.
Und Janni, wenn Janni zuhört, Janni, viele Grüße. Janni und ich haben dann mal Alex gekapert und sind mit ihm ins Eisenstein, das kennt Daniel auch. Das ist in den Zeiserhallen, waren dann mit Alex im Eisenstein und haben den ganzen Abend nur über Marlene Erdmann gesprochen. So kleine
Fälle. Kleine Welt, Wahnsinn.
Wir haben Alex, den Regisseur, haben wir erzählen lassen, wie es denn so war mit Marlene Erdmann. Da wusste man ja noch nichts von Greta, weil die war da, glaube ich, irgendwie so 5, 6 Jahre alt. Also alles ein bisschen länger her. Und so sind Carla und Marlene Erdmann zwei Damen, die ich noch unbedingt ins Gespräch bringen wollte.
Ja. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle?
Auf jeden Fall.
Ich fühle mich so wie Ray Garvey bei Ich will zum ESC, wenn immer alle total mit Conchita fraternisieren und alle ins Team von Conchita wollen und weil sie eben den ESC gewonnen hat und Ray immer so ein bisschen nebendran sitzt und nichts gegenzuhalten hat sozusagen.
Ja, so fühle ich mich auf jeden Fall.
Hier wird auch schon spekuliert, dass Peter dann ab nächstem Jahr wohl auch bei Daniel im Inner Circle ist. Also Mathieu und Peter sind dann wahrscheinlich der neue Inner Circle.
Wenn du das nächste Mal in Hamburg bist und es ist ein bisschen später, dann gehen wir beide auf jeden Fall zu Carla.
So, ja, ich finde das toll, dass du das erwähnt hast, weil Carla, es gibt wirklich in der Schanze, wo ich da wohne, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Es sind einfach die tollsten Menschen wohnen da und haben da Läden. Und ich finde das toll, dass du das machst, weil vor allem in dieser Zeit nach Corona ist das Lokal am allerwichtigsten und das Allerlustigste ist, ich habe im Sommer für Carla gearbeitet im 439. Du wirst es nicht glauben. Ich habe im 439 Barkeeper gemacht und für einen Sommerjob, als halt bei Corona alle Studios zu hatten.
Großartig.
Und hatte große Freude daran, halt irgendwie da meine Kundschaft mit guter Musik irgendwie zu bespielen. und wohne halt direkt unweit, also unweit davon, Fußweg, eine Sekunde. Ja, es ist, und Carla, es muss aber dazu sagen, ein unfassbar Herzensmensch, der jede Erwähnung verdient hat. Ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört und sich das vornimmt, den sind wir sehr dankbar, weil es ist eine geile Bar, super Musik, super Drinks und freue mich, dass du das erwähnt hast, auf jeden Fall.
Ja, wie auch ja manche deiner TikTok-Clips so ein bisschen wie könnten auch Fremdenverkehrswerbung für Hamburg sein. So haben wir jetzt zwei wirklich coole Locations promoted. Also zum einen, Leute, geht ins Vienna. In der Schanze.
Auf jeden Fall. Bestes Restaurant in Hamburg, auf jeden Fall, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Wir sind nicht bezahlt von denen.
Und dann einfach.
Das ist wirklich so.
Na? Also, ich war jetzt länger nicht mehr da, weil ich halt keine Absturzkneipen im letzten Jahr besucht habe. Also, ja. Hätte ich das gewusst, dass du da gewesen bist, okay, das wäre gut. Hätte, Fahrradkette. Aber es ist ja auf jeden Fall cool, diese Gedanken geteilt zu haben. Wenn wir schon mal in den Personal Issues sind, dann noch eine Sache, Daniel. Gerne. Mir ist ja der ESC nahegekommen durch ABBA. Ne, das war so.
Okay.
Das ABBA hat mir den ESC näher gebracht. Da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige. Und deshalb, mit ABBA kannst du was anfangen und hast.
Ja, na klar, mega auf jeden Fall.
Ja, es gab kein ABBA-Album von deinem Vater an deiner Wand, da habe ich ein bisschen geweint.
Ja. Es ist, ich habe tatsächlich
fast alle vertreten aus der Zeit.
Ja, du hast recht. Ich habe tatsächlich 6 neue bekommen, die ich mir angeschafft habe. Und da ist aber drunter mit bei. Die müssen aber noch aufgehängt werden. Das muss noch debattiert werden, wo es am besten passt, auf jeden Fall. Aber, ja, bitte.
Hast du einen Lieblingssong von ABBA?
Tatsächlich, ich habe einen Lieblingssong und zwar The Winner Takes It All. Und ich sage es jetzt einfach und hoffe, dass mich keiner bei Billergarten jetzt. Dafür morgen wütend anruft, aber es wird oder ist das eine Überraschung, darf ich das nicht? Ja. Ich
weiß nicht ganz. Sag ich besser nicht, Daniel.
Ohne
Worte verstanden.
Ich sage einfach nur, mein Lieblingssong ist The One That Takes It All von ABBA. Das ist alles, was ich dazu sagen darf.
Aber das war er schon, bevor Billergarten jetzt plant, ihn auf die Bühne zu bringen.
Ja. Das habe ich überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich weiß überhaupt nicht, was du sagst. Aber was wir beide wissen, ist, dass ABBA vor 50 Jahren den ESC gewonnen hat. Und ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, dass das unfassbare Songwriter sind, unfassbare Sängerinnen. Und alles, was sie machen, ist so unfassbar hooky und auch so durchdacht irgendwie so. Und ich finde vor allem bei dem Song, diese 70s-Akkorde, wo die dann hingehen, irgendwie, das ist der Wahnsinn, finde ich. Einfach so ein Chorus, wo das dann so, dieser eine geile Septim-Übergangsakkord, der ja, ist toll, um mal so ein bisschen musiknördig zu werden.
Ich glaube, du bist jetzt tatsächlich der Zweite, der das sagt, oder? Peter, hat Max nicht auch The Winner Takes It All gesagt? Also du bist ja der zweite Act, mit dem wir jetzt sprechen dieses Jahr und Max Mutzke war, hat die Premiere gemacht und Max hat auch geantwortet, The Winner Takes It All. Also dann
sehr sympathisch.
Schon mal
sehr,
sehr Max sympathisch. Kommt auch gleich in den Inner Circle, würde ich sagen.
Also genau. The Winner Takes It All ist allerdings auch, glaube ich, wir haben ja mal eine Umfrage gemacht, auch unter den Bloggern. Da durfte jeder mehrere nennen. Da hat Winner Takes It All auch gewonnen. Und auch, als ich letztes Jahr Lord of the Lost die gleiche Frage gestellt habe, also du siehst, Abwechslung ist was anderes, Daniel.
ich liebe die Ehrlichkeit.
Da wurde auch The Winner Takes It All mindestens 2-mal genannt. Na, also
okay.
The Winner Takes It All ist auch ein Überschritt.
Ich muss halt sagen, der Song, der mich aber so als Songwriter am meisten abholt und auch als Produzent ist tatsächlich Dancing Queen. Ist auch eine Stani-Antwort, aber wenn man mal drüber nachdenkt, da habe ich mit der Sarah von Villagarten drüber geschnackt und zwar saßen wir vor dem Dreh. Und haben einfach, ich habe ja immer nur gesagt, dieser Song Dancing Queen hat so viele Hooks. Digge, 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 dieses eine Ding und dann irgendwie halt ding, 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 ding. Und dann irgendwie so, oder alle diese ganzen Hooks für sich irgendwie so und alles in einem Song gepackt mit diesem unfassbaren Disco-Beat irgendwie so. Also wenn man das mal so durchanalysiert, ist das eigentlich so der beste Song, wenn man das jetzt so sagen würde. Aber da streiten sich die Menschen, man weiß es nicht.
Na, da gibt ja die Musikkritik recht. Also The Guardian hat gerade Dancing Queen zum besten Popsong aller Zeiten deklariert.
Nein. Okay, krass. Doch,
da gibt es ein eigenes Stück und Rolling Stone hat die besten Popsongs der 70er Jahre definiert und da auch Dancing Queen nach vorne gestellt.
Okay.
Also Dancing Queen hat eine gewisse Renaissance, war ja eigentlich der größte Hit von ABBA. Ich glaube, der einzige, der sowohl in den USA als auch in Deutschland
So
als
ist
auch in
es.
UK Nummer 1 war. Aber heute, das ist natürlich faszinierend, Gimme, Gimme, Gimme war eigentlich zur aktiven ABBA-Zeit eher so ein Song aus der zweiten, dritten Reihe. Ne? Dominiert heute Social Media. Ne? Wie
Ja,
kann
wegen Disco. Das funktioniert in den Clubs halt. Ich glaube deswegen.
Also das ist echt faszinierend. Ne? Aber gut, Mensch, Daniel, ich habe noch nie so lange mit einem Künstler über ABBA geredet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich gehe mal zurück
Mich
an
freut's,
Benny.
ey. Ich wollte gerade
Vielen
fragen,
Dank.
darf ich noch meine letzte Frage stellen oder ist es Daniel, ich hab noch zwei Fragen, dann bist du entlassen für heute.
Alles gut, alles
Danke,
gut.
dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Ich
Die
freue mich,
erste
macht Spaß mit
Frage, ich
euch.
habe, das ist schön. Ich habe Fabian aus den Kommentaren versprochen, dass ich dich frage, ob du schon weißt, wie die Bühne aussehen wird.
Ich weiß es halt von den Positionen. Also es wird so ein wenig, wenn man sich Måneskin noch so dran erinnert, es wird so von den Positionen sein, dass die Bandmitglieder auf Podesten stehen werden. Es wird einen Spannungsbogen geben, der im Chorus bei dem Love on a Budget, da kann man sich jetzt schon vor dem Fernsehen und auch in der Bühne freuen, dass es da ordentlich was ins Gesicht gibt, auf jeden Fall auf diesen Effekten. Und ich kann euch schon mal über die Farben was verraten. Es wird ziemlich, weil das so, es wird sehr orange, grün, grün-blau, so die Hollywood-Farben, die ich sehr gerne mag. Das sind so tatsächlich, ich gehe sehr gerne in die Sauna und da sind immer beruhigende Farben, orange und so türkisblau. Und das sind so Farben, die ich sehr gerne mag, weil die halt sehr aufs Auge sehr, sehr, sehr schön wirken und auf mich persönlich einfach sehr beruhigend. Und deswegen, genau, diese Farben werden es sein, auf jeden Fall. Die Sonne wird aufgehen, weil das halt eine Sache ist, die nichts kostet. Und das so ein bisschen symbolisiert, was der Song sagen soll, weil ein Sonnenaufgang kostet nichts. Und das ist so ein bisschen, es wird auf eine Reise gehen. Ich werde den Zuschauer mitnehmen auf eine kleine Reise. Und das ist jetzt mal so ganz raw gesagt. Wahrscheinlich darf ich da auch noch nicht drüber reden, weil es auch noch überhaupt nicht final feststeht. Aber so ein wenig kann man sich die Show vorstellen und es wird dann vor allem richtig abgehen, auch vor allem zu Ende. Stichwort Gitarrensolo.
Cool, wir sind sehr gespannt. Peter, du hast dich nochmal unmuted, oder?
Ja, aber nur für deine Schlussworte. Also ich wollte dich
Ach
nicht
so,
unterbrechen.
nee, ich wollte noch
Wir
einfach
dürfen hier
nur.
nämlich nicht rausgehen, ohne dass Daniel nochmal ganz herzlich seine Omi grüßt nächsten Sonntag.
Definitiv,
das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall.
Ich wollte
Und
Daniel noch
bringst du
Gelegenheit
sie auch
geben, du
mit
hast.
nach Berlin?
Ich habe sie tatsächlich heute gefragt. Sie ist 93. Das ist, sie ist, sie traut sich das nicht mehr ganz, obwohl sie Berlinerin ist tatsächlich. Ich meine, diese Frau wurde 1930 in Berlin geboren.
Krass.
Also Krieg und so weiter, alles komplett mitgenommen und auf schlimme Art und Weise auch durchlebt. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Und krassester Mensch, den ich kenne, und sie wird sehr, sehr froh sein, vom Fernsehen zu sitzen und das zu gucken, auch wenn es sehr spät für sie ist. Es ist 10 Uhr. Ihr wisst, das ist keine 93-Jährige noch wach sein sollte, aber sie macht dafür diese Sache eine Ausnahme. Und genau, werd dafür meine Mutti mitnehmen, auf jeden Fall.
Und Daniel, ganz abgesehen vom ESC, du arbeitest jetzt natürlich auf den März und dann auch den Mai hin. Aber was sind denn so ganz unabhängig davon deine Pläne für das aktuelle Jahr? Hast du weitere Veröffentlichungen geplant über deine Straßentour? Zumindest hast du ja vorhin schon berichtet. Was hast du so in 2024 vor, unabhängig davon, ob es mit dem ESC klappt oder nicht?
Genau, also was ich habe tatsächlich vor einem Jahr erst die erste Musik veröffentlicht. Am Februar 2023 ging das los und da habe ich mir halt als Ziel gesetzt, weil ich habe keine große Plattenfirma, ich bin komplett independent und bringe alle 2 Monate einen Song raus. Jetzt mittlerweile sind, wie gesagt, in diesen 12 Monaten 6 Songs veröffentlicht worden. Habe jetzt mal so eine kleine Pause, weil ich jetzt auch einfach alles auf Love on a Budget den Fokus setzen möchte, weil der jetzt das Glück hat, dabei zu sein. Aber die nächsten Songs sind tatsächlich alle auch schon fertig. Es sind, glaube ich, 4 in der Pipeline, auf die ich sehr glücklich bin. Und freue mich sehr, die meinen Fans und mit der Welt teilen zu dürfen, diese Songs. Und genau, gehe auf Tour im Sommer. Hab jetzt demnächst viele Radiointerviews, weil in den Radios läuft das momentan sehr gut. Wir hatten 2 Songs schon, die in der Top 200 gestanden
in der Top 200 waren und wollen da auf jeden Fall auch dran anknüpfen. Und genau, so einfach jeden Tag das, was ich jetzt auch gleich nach diesem schönen Interview machen werde, einen neuen Song schreiben auf jeden Fall. Weil so lebe ich so ein bisschen mein Leben, so von Song zu Song. Was mich gerade so beschäftigt, packe ich irgendwie in ein Lied und hoffe, den Menschen gefällt es und sie verstehen es auf jeden Fall.
Also anknüpfend an die Leidenschaft für Love on a Budget möchte ich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern oder Leserinnen und Lesern auch noch unbedingt Only in Movies ans Herz legen und sich da auch das Video beziehungsweise die TikToks reinzuziehen, wenn man Daniel so tanzen sehen will wie John Travolta in Pulp Fiction, was auch ein echtes Highlight war.
Ja, voll, das muss ich nicht. Ich bin der größte Tarantino-Fan und das ist, der Song heißt Only a Movie und da geht es halt darum, dass man um eine romantische Geschichte, und ihr kennt den Begriff, ich schieb meinen Film, dass das alles nur ein Film in meinem Kopf war und darum geht es eigentlich. Das ist eine schöne Romanze, die leider nur ein Film in meinem Kopf war. Und da dachte ich mir, welches Filmzitat kann man dazu bringen, weil das ist ein Upbeat 80s-Song, sehr inspiriert von New Wave und ein bisschen The Weeknd auch aus der neueren Zeit. Genau, und da haben wir einen kleinen Tanzeinlage gemacht auf jeden Fall. Obwohl ich kein Tänzer bin, deswegen, es wird auch keine Tänzer auf der Bühne geben, weil das ist, das kann ich überhaupt nicht. Das will keiner sehen auf jeden Fall.
Ja, aber das war schon großartig. Also vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, die Karriere von John Travolta wurde ja quasi durch diese eine Szene komplett revitalisiert.
Das ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn, dieser Film irgendwie so. Das, wie er sich da einfach auch, wie Tarantino ihn wieder da abgeholt hat, wo er eigentlich hingehört. So, und
ja, was er danach gemacht hat. Ja, vielleicht immer dann plötzlich wie in so eine Zeitmaschine.
Ja, und seine Karriere war ja wirklich am Boden. So. Und er hatte einfach dann durch diese, nur iconic, dieser ganze Film auf jeden Fall. Und auch immer mit dieser I don't give a fuck Attitude in seinen Augen. Irgendwie, wie er da so im Auto sitzt und so. Da gibt es ein tolles Meme irgendwie, wo er so bei, wie heißt denn der große Film, wo er hier, jetzt habe ich den Namen vergessen, Grease. In Grease sitzt er im Auto irgendwie mit seiner Freundin, das ist auch so total glücklich. Und da wurde ein Cut gemacht an irgendwie 20 Jahre später, wie John Travolta halt da gerade, ihr wisst ja, was passiert ist, Überdosis, die Frau von seiner Chefin irgendwie versucht, nach Hause zu fahren, nachdem er ihr das Leben gerettet hat. Das fand ich eine total lustige Szene, wie so eine Karriere irgendwie weiterentwickeln kann. Deswegen, mal gucken, was passiert, wenn ich in dem Alter bin. Auf jeden Fall, ich bin gespannt.
Daniel, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir Benny nicht verlieren.
Ja, voll. Es tut mir leid, es ist, wenn man einmal drin ist. Das sind Tarantino und Musiksachen, das ist schlimm. Da hört man nicht auf zu schnacken, auf jeden Fall.
Erst Carla, dann John Travolta.
Ja, stimmt, Carla war auch.
Es ist okay, es ist ja meine Schuld. Mir bricht es jetzt fast das Herz, dass ich euch beide jetzt auseinanderreißen muss, wenn ich jetzt gleich diesen Stream beende. Aber das Gute ist ja, wir werden uns alle drei dann wiedersehen, spätestens irgendwie am 14., 15.
Geil, ihr seid 16. in Berlin, das wollte ich gerade noch fragen.
Genau, wir sind auf jeden Fall auch vor Ort und werden uns da dann bestimmt sehen. Wir freuen uns auch drauf. Bis dahin, Daniel, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg für die weiteren Vorbereitungen und alles, was bis zum 14., 15., 16. Februar jetzt passiert. Euch allen vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und weiter geht's bei uns schon morgen Abend mit Leona, die dann bei uns sein wird, um 18 Uhr. Also schaltet auch dann gerne wieder ein und hört rein. Vielen Dank an unseren Partner Katjes, dass sie den Livestream unterstützen. Und euch allen noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin und zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.